Meine beste Freundin ist eine Influencerin. Keine besonders bekannte, aber mit genug Followern, um kostenlose Sachen zu bekommen. Und sie hat sogar 2 gesponserte Reisen erhalten. Trotzdem arbeitet sie Vollzeit. Und das mit Instagram macht sie hauptsächlich wegen der Vorteile. Sie ist noch nicht bekannt genug, um davon leben zu können. Jedenfalls war dies ihre erste Reise. Ein kleines Boutique-Hotel in Miami hatte sie über Instagram kontaktiert, ihr eine Direktnachricht geschickt und ihr ein komplett bezahltes Wochenende in Miami zum Memorial Day 2018 angeboten. Im Austausch dafür, dass sie im Hotel übernachtete, ein paar Fotos machte und ein paar Stories postete. Sie sagten ihr, sie könne eine Freundin mitbringen, wenn sie wolle, und dass alles für beide übernommen werde. Es war das erste Mal, dass sie so etwas machte, also wusste sie nicht genau, wie das alles funktionierte. Man schickte ihr einen gefälschten Vertrag, den sie unterschreiben sollte, in dem stand, dass sie ihr Flugticket nach Miami selbst bezahlen und später erstattet bekommen würde. Das sei angeblich, um zu verhindern, dass jemand die Reise annehme und dann nicht erscheine. Es schien vernünftig. Sie lud mich ein, ihren schwulen Freund, statt ein anderes Mädchen mitzunehmen, weil sie bei der ganzen Sache etwas nervös war. Wir dachten, es wäre nichts Besonderes und dass sie im schlimmsten Fall, wenn sie mein Ticket nicht übernehmen wollten, es einfach selbst bezahlen würde. Angeblich sollte das Hotel uns am Flughafen abholen. Der Tag kam und wir landeten in Miami. Ein Mann stand dort mit einem Schild, auf dem ihr Nachname und das Hotel-Logo standen. Er begrüßte uns und begleitete uns zu einem schwarzen SUV. Hier fing alles an, seltsam zu werden. Gerade als wir ins Auto steigen wollten, wurde der Fahrer sichtbar wütend. Wir dachten, er streite mit dem Mann, der uns begleitet hatte, aber in Wirklichkeit sprach er mit meiner Freundin. Er hatte einen starken Akzent und trug eine dunkle Sonnenbrille. Er sagte, es sei nicht erlaubt, ihren Freund mitzubringen, es müssten 2 Mädchen sein, nicht ein Mädchen und ein Junge. Er bestand darauf zu wissen, wo das andere Mädchen sei. Wir waren sprachlos, völlig verwirrt. Der Mann, der uns begleitet hatte, schien genervt, setzte sich auf den Beifahrersitz und begann mit dem Fahrer auf Portugiesisch zu streiten. Es war kein Spanisch. Dann wandte er sich wieder uns zu und fragte erneut, wo das andere Mädchen sei. Meine Freundin, inzwischen völlig aufgelöst, erklärte ihnen, dass es kein anderes Mädchen gebe, dass sie diejenige sei, die eingeladen worden war, und dass ich nur ein Freund sei, der sie begleitete. Der große Mann auf dem Beifahrersitz stieg aus dem Auto, warf unser Gepäck auf den Boden und sagte etwas wie, »Das ist scheiße.« Dann stieg er was Stunkett wieder ein und sie fuhren davon. Das war alles. Wir standen da, schockiert, völlig erstarrt. Meine Freundin schrieb sofort eine E-Mail an Melissa, die PR-Person, mit der sie in Kontakt gewesen war, und schilderte ihr, was passiert war. Sie bekam nie eine Antwort. Wir beschlossen, ein Taxi zu nehmen und direkt zum Hotel zu fahren. Als wir dort ankamen, ergab plötzlich alles einen Sinn. Das Hotel hatte den Namen, den Besitzer und das Personal gewechselt. Wir zeigten ihnen den Instagram-Account. Und tatsächlich, es war der des früheren Hotels, aber nicht des neuen. Sie hatten uns nie kontaktiert. Wer auch immer den alten Account des Hotels verwaltet oder Zugriff darauf bekommen hatte, war derjenige gewesen, der uns kontaktiert hatte. Es war ein recht großer Account mit etwa 10.000 Followern. Er war echt, aber bei genauerem Hinsehen stellten wir fest, dass die Fotos und Beiträge sehr alt waren. Meine Freundin fühlte sich wie eine komplette Idiotin und hörte nicht auf zu weinen. Wir riefen die Polizei, trafen uns mit einem Ermittler, aber es kam nie etwas dabei heraus. Sie untersuchten, wer den Account zuvor geführt oder Zugriff darauf gehabt hatte, aber keine dieser Personen hatte etwas damit zu tun. Es gab nie Ergebnisse. Es ist beunruhigend und erschreckend zu wissen, dass die Person, die versucht hatte, meine Freundin oder irgendein anderes Mädchen mit diesem alten Instagram-Account zu entführen, weiß, wer sie ist. Dieser Account wurde seitdem gelöscht und wir haben nie wieder etwas davon gehört. Aber der Gedanke, dass meine Freundin entführt worden wäre, wenn sie mit einem anderen Mädchen statt mit mir gegangen wäre, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Lass mich damit beginnen zu sagen, dass ich in einer ziemlich bevölkerten Stadt arbeite, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und ohne ersichtlichen Grund anzunehmen, dass irgendeine der Handlungen, die ich erwähnen werde, wie ich später herausfand, Versuche des Menschenhandels waren. Ich arbeite in einer bekannten Kaffeekette, meist während der Nachmittags- und Abendschichten. An jenem Abend hatten wir ein sehr junges Team für die Schicht, die um 22.30 Uhr endet. Um dir eine Vorstellung zu geben, unsere Schichtleiterin Sarah war 19 Jahre alt, ich war 17, meine Kollegin Maya ebenfalls 17 und eine weitere Kollegin D war 18. Es war ein relativ ruhiger Abend gewesen, mit nur ein paar Stammkunden. Sowohl der Drive-In als auch das Café selbst waren leer, da ein starker Regen eingesetzt hatte und niemand hinausgehen wollte. Ich war vorne und putzte, während meine Kolleginnen hinten beschäftigt waren, als ein älterer Mann hereinkam. Er trug für das nasse Wetter seltsame Kleidung, ganz in Schwarz, mit Militärstiefeln, einer dicken roten Jacke und einer Mütze, die sein Haar bedeckte. Ich hielt das für Schutz gegen den Sturm und nahm an, dass er im Freien arbeitete. Ich ging zu ihm hin, um zu fragen, ob er eine Online-Bestellung aufgegeben hatte, da er neben dem Abholschalter für mobile Bestellungen stand. Mit meiner typischen Kundenservice-Stimme lächelte ich und begann meine übliche Ansprache. Doch ich erschrak, als er statt zu antworten eine Tasche auf den Tresen legte und begann, DVDs herauszunehmen. Als er etwa 10 Stück aufgestapelt hatte, sah er nach hinten, wo meine Kolleginnen offensichtlich miteinander redeten, und ging dann durch das Café, wobei er mich die ganze Zeit ansah, ohne ein Wort zu sagen. Dann trat er rückwärts zur Tür hinaus und ging zu seinem Truck, den ich erst jetzt sah, ein großer schwarzer Pickup. Ich bekam große Angst. Dummerweise nahm ich den Stapel DVDs und rannte nach hinten zu meinen Kolleginnen. Sie bemerkten sofort meinen Gesichtsausdruck und fragten, was passiert sei. Ich zeigte ihnen die Discs und erzählte, was vorgefallen war. Zu meinem Unbehagen bemerkte Sarah, dass alle Filme von Morden oder Entführungen handelten. Verärgert und sehr unwohl beschlossen wir, unseren Manager anzurufen. Er nahm ab und Sarah erklärte ihm die Situation, während ich versuchte, Dee und Maya zu beruhigen. Die beide sehr verängstigt waren, wahrscheinlich noch mehr als ich in diesem Moment. Er sagte uns, dass wir nicht viel tun könnten, außer ihn erneut anzurufen, falls noch etwas passieren sollte. Auch legten wir auf und gingen gemeinsam wieder nach vorne. Alles lief wie gewohnt weiter, aber die Angst war spürbar. Maya blieb dicht bei mir, sichtlich nervös. Der Truck des Mannes hatte sich bewegt, aber zu meinem Missfallen nur bis zum Parkplatz des Supermarkts nebenan, der bereits geschlossen war und von wo aus man direkt durch das große Fenster zum Drive-In sehen konnte. Einige Autos fuhren durch den Drive-In und mehrere Kunden fragten mich sogar, ob alles in Ordnung sei, wahrscheinlich weil sie mein verängstigtes Gesicht bemerkten. Ich habe ein gutes Gespür für solche Dinge und das hier fühlte sich beunruhigender an als alles, was ich je erlebt hatte. Nach einer Weile war es Zeit für Dee, nach Hause zu gehen. Da der Mann noch immer auf dem Nachbarparkplatz war, beschlossen wir, dass ihr Freund Daniel sie besser abholen sollte. Das war nichts, was wir normalerweise taten, aber wir wollten kein Risiko eingehen, dass der Mann ihr folgte. Dann bemerkte Maya, dass ein Lieferwagen fast eine Stunde lang am hinteren Ende des Parkplatzes gestanden hatte, etwas, das uns vorher entgangen war. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und beschloss, die Tür abzuschließen. Daniel sagte Dee, dass er gleich da sei, und ich informierte unseren Manager, dass wir aus Vorsicht den Laden geschlossen hätten, was er akzeptierte, da kaum Betrieb war. Sarah und Dee waren im hinteren Bereich, während Maya und ich vorne blieben. Ich reinigte weiter die Maschinen und versuchte mit ihr zu sprechen, um sie ruhig zu halten, was schwierig war, weil sie jedes Mal zusammenzuckte, wenn das Milchdampfgerät zischte. Während wir redeten und ich ihr den Rücken zuwandte, schrie sie mitten im Satz: »Geh da weg!« Erschrocken drehte ich mich um, dorthin, wo sie stand neben dem Tresen am Drive-In-Fenster und sah, wie sie auf eine dunkle Gestalt zeigte, die gerade durch das Fenster kletterte. Die nächsten Momente waren ein Adrenalinstoß und das, was ich nur als göttliche Fügung beschreiben kann. Anders lässt sich nicht erklären, was uns in diesem Moment das Leben gerettet hat. Ich packte Maya am Arm, schob sie hinter mich und griff nach dem Eimer mit heißem Wasser und Desinfektionsmittel, den ich zum Reinigen der Maschinen benutzt hatte. Ich schleuderte dem Mann die Flüssigkeit entgegen und drückte ihn gleichzeitig nach draußen, wobei er nur mit den Schultern im Fenster hing und der rote der Eimer noch über seinem Kopf war. Wenn du jemals in der Gastronomie gearbeitet hast, weißt du, welche Eimer ich meine, diese großen, schweren. Genau in diesem Moment kam Daniel an. Maya begann zu schreien, jemand solle die Polizei rufen. Und ich sah aus dem Augenwinkel, wie D zu unserem Retter lief. Ich schlug das Drive-In-Fenster zu und verriegelte es, während der Mann noch draußen auf dem Boden lag und versuchte, sich zu orientieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, wahrscheinlich nur 15 bis 30 Sekunden, bevor ich sah, wie Daniel sich auf den Mann warf, der bereits auf den Knien war, und ihn zu Boden drückte. Sarah und Maya zogen mich weinend nach hinten, während Sarah mit der Polizei sprach. Zum Glück haben wir einige Stammkunden, die Polizisten sind, und sie waren in weniger als 5 Minuten vor Ort. Sie verhafteten den Mann. Danach herrschte Chaos, aber schließlich stellte sich heraus, dass er Mitglied eines lokalen Menschenhändlerrings war, der Jahre zuvor festgenommen und dann gegen Kaution freigelassen worden war. Der Lieferwagen hinten, der D am Weggehen gehindert hatte, floh während des Tumults, wurde später aber Personen zugeordnet, die ebenfalls zu diesem Netzwerk gehörten. Auch wenn ich keine Namen oder Details nennen werde, da die rechtlichen Verfahren noch laufen, wollte ich meine Geschichte hier erzählen. Ich arbeite immer noch dort und bin Daniel unendlich dankbar. Er hat uns in dieser Nacht wahrscheinlich das Leben gerettet. Er schaffte es, den Mann festzuhalten, bis die Polizei kam und ihn entwaffnete. Er ist der wahre Held dieser Geschichte. Auch wenn ich stolz darauf bin, schnell reagiert und den Eindringling aus dem Laden gedrängt zu haben. Die Moral? Vertraue immer deinem Bauchgefühl und halte einen Eimer mit heißem Desinfektionsmittel bereit. Mein Neujahrsvorsatz für 2012 war, wieder in Form zu kommen. Nachdem mein erstes Kind geboren wurde, hatte ich das Interesse am Sport verloren, aber ich hatte fest vor, es zurückzugewinnen. Also begann ich, 4 Tage pro Woche mit meiner Freundin Hannah zu laufen, die eine großartige Läuferin und eine hervorragende Motivatorin ist. Wir liefen normalerweise nach der Arbeit, zwischen 5 und 10 Kilometern, meistens auf dem Waldweg. Es war ein Weg, der während der dunkleren Monate des Jahres beleuchtet war, sodass man dort praktisch zu jeder Zeit laufen konnte. Sobald man die Lichter einschaltete, hatte man etwa 45 Minuten Zeit, um die kürzeren Strecken zu laufen. Und etwas länger für die längeren. Danach gingen die Lichter automatisch aus. Wir waren seit etwa 2 Monaten regelmäßig laufen, als wir anfingen, dieselben Männer jedes Mal im Parkplatz herumlungern zu sehen, wenn wir ankamen. Da war ein schlanker Mann, etwa 25 oder 30 Jahre alt, immer in Sportkleidung, aber er lief nie. Er sah einem auch nie in die Augen. Wir vermuteten, dass er vielleicht ein Obdachloser war, der in der Nähe campte, weil er ständig dort war. Wir gewöhnten uns daran, ihn irgendwo in der Nähe sitzen zu sehen, still und immer allein. Er tat uns leid. Er schien nie mit jemandem zu sprechen oder überhaupt zu interagieren. Aber irgendetwas an ihm ließ uns zögern, auf ihn zuzugehen oder zu fragen, ob es ihm gut ging. Ich kann nicht genau sagen, was es war, aber etwas stimmte einfach nicht mit ihm. Eines Abends konnte Hannah nicht mitkommen und ich beschloss, allein zu laufen. Ich kam auf dem Parkplatz an. Mein Auto war das einzige dort. Ich machte ein paar Dehnübungen, schaltete die Lichter ein und machte mich auf den 5-Kilometer-Weg. Ich hatte den schlanken Mann nicht gesehen, als ich anfing zu laufen. Vielleicht war es zu kalt, um dort zu sitzen, denn es war Herbst. Dunkel und die Temperatur lag nahe am Gefrierpunkt. Aber er musste irgendwo dort gewesen sein, zwischen den Schatten. Denn als ich den ersten steilen Hügel hinaufkam, hörte ich hinter mir ein schweres Atmen. Ich blickte über meine Schulter und sah ihn. Er rannte wie besessen, mit normalen Schuhen, keine Laufschuhe, und bewegte seine Arme auf eine seltsam starre, unnatürliche Weise, als wäre er aus Metall. Seine Hände waren spitz geformt, gerade und leicht nach innen und oben gerichtet, ähnlich wie bei einem Sprinter, aber extremer, sich bewegend wie ein Roboter. Zum ersten Mal sah er mir direkt in die Augen, und in seinem Blick lag der Ausdruck eines Raubtiers. Das ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Er hatte nie etwas getan, um mir oder, soweit ich wusste, jemand anderem zu schaden. Aber der Ausdruck in seinen Augen genügte, um mir klarzumachen, dass ich einer sehr ernsten Bedrohung gegenüberstand. Ich begann schneller zu laufen, versuchte Abstand zwischen uns zu bringen und konnte sein immer lauter werdendes Atmen hören. Ich rannte, als hinge mein Leben davon ab, Adrenalin durchströmte meinen Körper und gab mir neue Kraft. Ich riss meine Halskette ab und warf sie auf den Boden mit dem Gedanken, ich muss eine Spur hinterlassen, falls er mich erwischt. Etwas muss zurückbleiben. Ich versuchte zu schreien, in der Hoffnung, dass mich jemand hören könnte, aber ich konnte nicht gleichzeitig laut schreien und das Tempo halten.
Warum tut er das? Was will er? Wer ist er?
Dachte ich, während ich spürte, wie meine Lungen brannten. Dann dachte ich an meine 15 Monate alte Tochter und rannte, bis ich Blut in meinem Mund schmeckte. Er war immer noch hinter mir, vielleicht 100 Meter entfernt. Aber ich wusste, wenn ich stolperte, fiel, die Kraft verlor oder auch nur zögerte, um die Autoschlüssel zu finden. Wenn ich den Parkplatz erreichte, wäre ich verloren. Also, als ich zu einer scharfen Kurve des Weges kam, verließ ich den Pfad und rannte in den dunklen Wald hinein. Ich rannte nur ein kurzes Stück und warf mich dann bäuchlings zu Boden, tastete nach einem Stein, mit dem ich mich verteidigen könnte, falls er mich fand. Ich bemerkte, dass ich auffällige Laufkleidung trug, mit reflektierenden und neonfarbenen Streifen. Noch nie hatte ich mich in der Dunkelheit so sichtbar gefühlt. Ich hörte, wie er die Kurve erreichte, und glücklicherweise lief er weiter. Ich begann mich langsam und so leise wie möglich zu bewegen, tiefer in die Dunkelheit hinein. Mein Herz sank wieder, als ich schnelle Schritte vom Weg her hörte. Er musste gemerkt haben, dass ich den Pfad verlassen hatte, als er mich nicht mehr vor sich sah. Er blieb stehen und ich auch. Ich konnte mir vorstellen, wie er lauschte und hielt den Atem an, betete zu einem Gott, an den ich nicht glaube, dass er ihn verschwinden lassen möge. Nach einer Weile hörte ich, wie er etwas in einer Sprache sagte, die ich nicht verstand, und sich dann gehend entfernte. Ich bewegte mich nicht. Ich fürchtete, dass er am Auto auf mich wartete, und mir wurde klar, dass ich den Weg verlassen und zur Hauptstraße gelangen musste, um jemanden anzuhalten. Ich konnte nicht zum Parkplatz zurück. Ich begann, mich tiefer zwischen den Bäumen hindurch zu bewegen, in dem Wissen, dass ich irgendwann an den langen Wegabschnitt nahe der Hauptstraße gelangen würde. Plötzlich gingen die Weglichter aus. Zuerst beruhigte mich das. Die Dunkelheit war Schutz und Trost zugleich, aber nur wenige Augenblicke später gingen die Lichter wieder an. Das konnte bedeuten, dass jemand anderes gerade zu laufen begonnen hatte und bald jemand da sein würde, der mir helfen könnte, oder dass er immer noch dort war, mich suchend, bereit, einer anderen Läuferin aufzulauern. Ich beschloss, nicht abzuwarten, um es herauszufinden, und bewegte mich weiter in Richtung der Hauptstraße. Es war dunkel und ich fiel mehrmals. Meine Kleidung wurde vom feuchten Laub durchnässt und ich begann zu frieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte ich den 10-Kilometer-Weg vor mir sehen und wusste, dass ich in der Nähe der Straße war. Bald hörte ich den Verkehr. Als ich die Straße erreichte, musste ich wie jemand aussehen, der einen schlimmen Unfall gehabt hatte. Ich hatte Blut von mehreren kleinen Schnittwunden durch die Stürze, schmutzige Kleidung und, wie ich vermute, ein vor Angst erstarrtes Gesicht. Mein auffälliges Laufshirt erregte die Aufmerksamkeit eines vorbeifahrenden Autos. Meine Gesten und verzweifelten Schreie brachten den Fahrer zum Anhalten. Der Fahrer, ein etwa 40-jähriger Mann mit seinen zwei Kindern auf dem Rücksitz, verbrachte die nächsten 10 Minuten damit, zu versuchen zu verstehen, was ich zwischen Schluchzen und Tränen zu sagen versuchte. Er fragte mich, ob ich wollte, dass er mich zurück zum Parkplatz bringe, und ich sagte, nein, bitte bringen Sie mich nach Hause. Zu Hause bestand mein Mann darauf, zum Parkplatz zu fahren, um das Auto zu holen und die Polizei zu rufen. Und was anzeigen? Fragte ich. Es war kein Verbrechen begangen worden. Ich wusste nur, dass er hinausgegangen war, um mich zu suchen. Mein Mann holte das Auto. Das Fenster auf der Fahrerseite war eingeschlagen und mein Telefon war verschwunden. Auch das Foto meiner Tochter, das am Rückspiegel hing, fehlte. Ich weiß nicht, was er vorhatte oder warum er mich auf diese Weise verfolgte, aber in seinem Blick lag kein Zweifel daran, dass er etwas Böses im Sinn hatte. Das könnte die schlechteste Art sein, deinen Eltern zu sagen, dass du schwul bist. Ich empfehle es nicht. In meinem zweiten Jahr der Highschool gehörte ich sowohl zum Ensemble als auch zum Kostümteam für das Herbststück. Einer meiner Mitschüler war ein wirklich, wirklich hübscher Junge. Er hieß Mark. Er trug immer enge Jeans und, wie ich von einem gemeinsamen Freund erfuhr, war er bisexuell. Auch fing ich an, mit ihm zu flirten, suchte nach Gelegenheiten, Zeit miteinander zu verbringen, schickte ihm Memes, alles, was ein Nerd, der im Schrank steckt, tun konnte. Nach 3 Monaten Flirten, gemeinsamen Zeitverbringens und allmählich zunehmender Zuneigung fragte ich ihn am letzten Tag des Stücks, ob er mit mir ausgehen wolle. Er sagte ja. Das Problem war, dass meine Mutter eine sehr konservative Christin war. Und obwohl sie tolerant gegenüber schwulen Menschen war, wusste ich, dass sie mir niemals erlauben würde, einen Freund zu haben, solange ich bei ihr wohnte. Kleiner Hinweis am Rande. Ich hatte 4 Freunde, während ich bei ihr lebte. Auch mussten wir unsere Beziehung natürlich geheim halten, was anfangs nicht so schlimm war. Wir gingen ins Kino oder zu ihm nach Hause und verbrachten einfach Zeit miteinander. Aber alles begann den Bach runterzugehen, als wir das erste Mal Sex hatten. Er begann sehr darauf zu drängen, sich zu treffen. Und mit Drängen meine ich, dass er nie aufhörte, erregt und frustriert zu sein. Anfangs fand ich es in Ordnung. Naja, ihr wisst schon. Aber nach einer Weile begann es mich zu stören. Eine Beziehung von meiner Mutter geheim zu halten war kompliziert. Und meine grundsätzlich eher zurückgezogene Natur genoss es nicht, so oft das Haus verlassen zu müssen. Ich versuchte, mit Mark darüber zu sprechen, und er schien es zu verstehen. Für eine Woche. Dann begann er, sich schlecht zu benehmen. Er vermied mich in der Schule, nur um mir beleidigende Nachrichten zu schicken, und benahm sich wie ein eifersüchtiger Verrückter, wenn ich mit meinen Freunden zusammen war. Schließlich hatte ich genug und beendete die Beziehung im Juli nach 9 Monaten per SMS, während ich in Florida war. Ich war 16 Jahre alt. Trotzdem verlor er die Kontrolle. Er bombardierte mein Handy 1 Woche lang jeden Tag mit Nachrichten. Dann begann er, sich normal zu verhalten, so als wären wir Freunde. Das hielt einen weiteren Monat, bis wir wieder zur Schule gingen. Ich im 3. Jahr, er im letzten. Leider hatten wir während unserer Beziehung versucht, unsere Stundenpläne abzustimmen, so dass wir jetzt 4 von 7 Fächern zusammen hatten. Anfangs schien alles in Ordnung zu sein. Dann fing er an, mich anzusehen. Danach schickte er mir wieder Nachrichten, diesmal traurige. Ich dachte, er wäre kein Idiot mehr und begann wieder nett zu ihm zu sein. Großer Fehler. Er begann, sich wieder an mich zu hängen. Er versuchte, in alle Pläne einzudringen, die ich mit meinen Freunden machte, und bettelte mich an, wieder zusammenzukommen. Ich sagte nein und erklärte ihm immer wieder, warum wir nicht zusammen sein konnten. Gegen Oktober wurde es schlimmer. Er schickte mir mitten in der Nacht wirklich beunruhigende Nachrichten. Rückblickend hätte ich die Behörden einschalten sollen, aber ich hatte Angst, dass meine Mutter es erfahren würde. Auch versuchte ich, es selbst zu regeln. Noch eine schlechte Idee. Es wurde schlimmer. Er schickte weiterhin wirre Nachrichten, und als ich ihm mit einem lachenden Emoji antwortete, versuchte er, meine Freunde gegen mich aufzubringen. Der schlimmste Tag kam, als wir den Festwagen für die Theaterclub-Parade bauten. Ich scherzte flirtend mit 2 meiner Freunde, Isaac und Caleb, beide heterosexuell. Mark sah das, stand auf, wo wir malten, und ging hastig weg. Ein paar Minuten später kam ein Mädchen aus der 1. Klasse herein und fragte, wohin Mark gegangen sei. Sie sagte, ich wüsste es. Später erfuhr ich, dass er irgendwo hingefahren war, um Therapie zu suchen. Ich war erleichtert, dachte, er würde Hilfe bekommen, hatte aber keine Ahnung, wie besessen er war. Eines Tages kam ich von einer Probe zurück und sah sein Auto auf meiner Straße geparkt, während er von meinem Haus zum Auto ging. Meine Mutter war auf der Veranda und winkte zum Abschied. Sie dachte, wir wären nur Freunde und mochte ihn. Offenbar war er in der Nachbarschaft gewesen und hatte beschlossen, vorbeizuschauen. Zur Einordnung: Ich bin das älteste von 7 Geschwistern. Meine jüngeren Geschwister waren während all dessen 2 Jahre und 6 Monate alt. Meine Mutter hat uns größtenteils allein erzogen. Mein Vater ist ein Versager und mein Stiefvater war während dieser Zeit im Einsatz. Sie ist 1,83 Meter groß, wiegt die Hälfte davon und könnte mich problemlos auf den Schultern tragen. Ich bin 1,90 Meter groß und wiege 80 Kilo. Außerdem ist sie die beste Schützin, die ich je mit einer Pistole gesehen habe. Kein Mensch, mit dem Mark, der 1,62 Meter groß und 55 Kilo nass wog, sich anlegen wollte, selbst wenn sie schwanger war. Ich erzählte meiner Mutter, dass Mark und ich zusammen sind, aber nichts so sehr. Sie akzeptierte es und wir lebten weiter unser Leben. Eine Woche lang war alles gut. Dann kam ich von der Probe zurück und Marks Auto war wieder auf der Straße geparkt. Er saß auf der Veranda mit meiner Mutter, die meinen kleinen Bruder auf dem Arm hielt. Als ich aus dem Auto stieg, bedeutete er mir, näher zu kommen. Ich ging langsam auf die Veranda. Es stellte sich heraus, dass Mark ihr alles erzählt hatte. Absolut alles. Unsere Beziehung. Stellte sich selbst als Opfer und mich als Täter dar. Meine Mutter begann mich anzuschreien, dann schickte sie ihn weg und er ging lachend zurück zu seinem Auto. Nachdem sie ihre Predigt beendet hatte, erzählte ich ihr meine Version der Geschichte. Zum Glück glaubte sie mir, obwohl sie immer noch wütend war. Sie bestrafte mich, was nichts im Vergleich dazu war, was in dieser Nacht passierte. Unser Haus war alt und in schlechtem Zustand. Die Fenster ließen sich leicht von außen öffnen, selbst wenn sie geschlossen waren. Mark wusste das, weil ich es selbst schon oft getan hatte, um wegzulaufen. Das Zimmer meiner Mutter, in dem sie mit meinem kleinen Bruder schlief, lag direkt gegenüber von meinem, mit Blick auf den Hinterhof. Meins ging zur Straße. In dieser Nacht wachte ich gegen 2 Uhr morgens auf, weil mir kalt war. Als ich meine Brille aufsetzte, sah ich warum. Mein Fenster war offen. Ich drehte mich schnell um zu sehen, wer es getan hatte. Die Tür meines Zimmers war ebenfalls offen. Als ich aufstand, hörte ich das Geräusch der Tür von Mamas Schlafzimmer, die sich leise schloss. Ich überquerte den Flur so schnell und leise wie möglich, bis ich etwas hörte, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein metallisches Klicken, wie das Spannen einer Waffe. Ich rannte ins Schlafzimmer meiner Mutter und riss die Tür auf. Die Lichter waren an. Mark hockte in einer Ecke mit einem großen Messer in der Hand. Mein Bruder schlief tief und fest. Und meine Mutter saß ruhig auf dem Bett, mit Brille, ein Harry Potter Buch im Schoß und einer 10mm Pistole in der Hand, die direkt auf Mark gerichtet war, der zitterte und weinte. Sie sagte ihm, er solle still sein, bevor er das Baby weckte, und deutete mir an, die Polizei zu rufen, während sie ihn im Auge behielt. Mark wurde festgenommen, aber meine Mutter beschloss, keine Anzeige zu erstatten, da wir es uns nicht leisten konnten, unter der Bedingung, dass er zu seinem Vater nach Arizona zieht, anstatt bei seiner Mutter in Missouri zu bleiben, was er tat. Seitdem habe ich ihn kaum wieder gesehen, außer wenn er meinen Freunden über Snapchat schrieb und sie anflehte, mit mir zu sprechen. Das Übliche, ihr wisst schon. Vor 3 Jahren lebte ich mit meinem damaligen Freund in einer Einzimmerwohnung in einer kleinen Bergstadt. Es war eine halb unterirdische Wohnung, sodass die Unterkante all unserer Fenster auf Höhe des äußeren Bodens lag. Außerdem war es eine alte Wohnung und nicht alle Fenster ließen sich vollständig schließen. Eines Tages kam mein Freund von der Arbeit nach Hause, während ich auf dem Sofa lag, und plötzlich rannte er zu dem Fenster neben mir, um hektisch nach draußen zu schauen. Dann ging er zu allen Fenstern der Wohnung und schließlich hinaus, um von draußen nachzusehen. Als er von dieser verwirrenden Inspektion zurückkam, fragte ich ihn, was zum Teufel er da tat und warum er sich so seltsam verhielt. Er sagte, »Ich glaube, ich habe gerade einen Typen gesehen, der durchs Fenster hereinschaute und dich beobachtete. Er ist weggelaufen, als er mich kommen sah.« Das war natürlich äußerst beunruhigend. Aber nachdem wir darüber gesprochen und die Tageszeit bedacht hatten, es war ungefähr 2 Uhr nachmittags und viele Leute gingen im Wohnkomplex spazieren. Kamen wir zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich nur ein neugieriger Nachbar oder ein zufälliger Passant gewesen war. Damit vergaßen wir die Sache. Ich wünschte, es wäre dabei geblieben. In den folgenden Monaten begannen seltsame Dinge zu passieren. Ab und zu klopfte jemand an die Tür. Aber wenn ich öffnete, war niemand da. Manchmal fand ich Gegenstände in der Wohnung, die mir unbekannt waren, oder bemerkte, dass Kleidungsstücke verschwanden. Ich schenkte dem Ganzen keine große Beachtung bis zu einer Nacht. Mein Freund und ich stritten uns gegen 1 oder 2 Uhr morgens, und waren etwas laut. Wir standen uns in der Küche gegenüber. Sein Rücken war einem offenen Fenster mit halb hochgezogenen Jalousien zugewandt und ich stand ihm gegenüber. Mitten im Streit blickte ich über seine Schulter zum Fenster und dachte, ich sehe mein Spiegelbild. Aber das Fenster war offen. Es war nicht mein Spiegelbild. Da war ein Mann, dessen Gesicht fast an das Fliegengitter gepresst war, und er starrte uns an. Da wir stritten und es spät war, dachte ich einen Moment lang, es könnte ein besorgter Nachbar sein, der uns ansprechen wollte. Gleich auf der anderen Seite des Fensters verlief ein Hauptweg des Wohnkomplexes. Also sagte ich, »Hallo, kann ich Ihnen helfen?« Etwas genervt, weil ich glaubte, ein Nachbar würde unsere Privatsphäre verletzen. Er antwortete, indem er mich einfach anstarrte, ohne zu blinzeln, ohne eine Muskelbewegung, ohne jegliche Veränderung im Gesichtsausdruck. Er sah mich auf eine Weise an, wie mich nie jemand zuvor angesehen hatte und seither auch niemand mehr. In diesem Moment begriff ich, dass sein Gesicht nur in dieser Höhe sein konnte, wenn er draußen auf dem Boden lag oder sich auf unnatürliche Weise hinunterbeugte, um hineinzusehen. Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich drückte mich an die Brust meines Freundes und schloss aus Angst die Augen. Bis zu diesem Moment dachte er, ich würde scherzen. Als ich mich so an ihn klammerte, fragte er, »Ist da wirklich jemand am Fenster?« Ich flüsterte, »Ja.« Er spürte meine Angst, wartete einen Moment und drehte sich dann um. Da war der Mann schon verschwunden. Da begann ich über all die merkwürdigen Dinge nachzudenken, die passiert waren. Ich befürchtete das Schlimmste. Ich erstattete Anzeige bei der Polizei und gab eine Beschreibung ab. Mein Bruder brachte Waffen in die Wohnung, um mich zu schützen oder zumindest klarzustellen, dass ich bewaffnet war. Seit jener Nacht waren mein Freund, mein Bruder und ich ständig in Alarmbereitschaft. Ein paar Mal sah mein Bruder, der uns besuchte, einen verdächtigen Mann in der Nähe herumschleichen und einmal sogar direkt an meinem Fenster. Er versuchte, ihm unauffällig zu folgen, doch der Mann rannte davon, sobald mein Bruder einen Schritt in seine Richtung machte. Das letzte Mal, dass ich diesem Mann begegnete, war ich allein zu Hause, saß auf dem Sofa. Mein Freund arbeitete in einem Restaurant 2 Blocks entfernt. Er hatte mich 1 Stunde zuvor von der Arbeit abgeholt. Wir hatten noch eine Weile zusammen auf dem Sofa gesessen, dann hatte er mich geküsst, war gegangen und hatte die Tür hinter sich abgeschlossen. Nachdem er gegangen war, blieb ich noch eine Weile auf dem Sofa und scrollte still auf Reddit. Nach etwa 1 Stunde hörte ich, wie sich eine Tür langsam mit einem Knarren öffnete. Die Wohnung war klein, also konnte ich vom Sofa aus die Türen zum Schlafzimmer und zum Bad sehen, wenn ich mich leicht nach links lehnte. Ich nahm an, einer meiner Katzen käme gerade aus dem Schlafzimmer. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als ich mich vorbeugte und sah, dass sich die Tür des Warmwasserschranks bzw. der kleinen Abstellkammer öffnete. Ich sah nach rechts und erblickte meine beiden Katzen, die tief schlafend am anderen Ende des Sofas lagen. Ich schaute wieder zur Tür. Sie öffnete sich weiter, langsam. Sie öffnete sich gerade so weit, dass ich es sehen konnte. Finger, die sich hervorstreckten und die Tür vorsichtig aufdrückten, so leise wie möglich. Das war zu viel für mich. Ich rannte barfuß hinaus, durch den Schnee, die Straße hinunter bis zu dem Restaurant, in dem mein Freund arbeitete. Ich rief die Polizei und wir alle gingen zurück, um die Wohnung zu überprüfen. Natürlich war der Mann längst weg. Danach packten mein Freund und ich unsere Sachen, zogen zu meinen Eltern und 6 Monate später 1000 Meilen weit weg. Damit war alles vorbei. Zumindest dachte ich das. Seit ich so weit weg wohne, dachte ein Teil von mir, dass es unmöglich wäre, dass dieser Mann mich je wiederfindet. Aber letzte Woche hörte ich, wie an meine Tür geklopft wurde. Ich erwartete ein Paket, also nahm ich an, es sei der Zusteller und reagierte nicht. Später ging ich hinaus, um das Paket zu holen. Dann wurde wieder geklopft und noch einmal. Beim 3. Mal begann ich, mich sehr unwohl zu fühlen. Ich wartete etwa 20 Minuten, bevor ich nachsah. Als ich es tat, war kein Paket da, keine Notiz, nichts. Jemand da? Man hatte einfach nur geklopft. Zwar machte mich das nervös, aber ich verband es zunächst nicht mit dem, was ich in meiner alten Stadt erlebt hatte. Doch vor 2 Tagen ging ich einkaufen. Ich habe einen kleinen Hinterhof und morgens gehe ich oft hinaus, um mich zu entspannen oder die Pflanzen zu pflegen. Manchmal lasse ich die Tür tagsüber versehentlich unverschlossen. Ich hielt das nie für schlimm, bis ich vor 2 Tagen vom Einkaufen zurückkam und sah, dass der Riegel der Haustür geschlossen war. Der Riegel konnte nur von innen verriegelt werden. Ich dachte, ich sei ausgeraubt worden, weil ich die Hinterhoftür offen gelassen hatte. Ich rief meine Schwester an, meinen neuen Freund, wartete, bis sie kamen, und wir gingen durch die Schiebetür des Hofes hinein. Nichts war in Unordnung. Nichts Wertvolles fehlte. In diesem Moment rutschte mir erneut das Herz in die Tiefe. Es war nichts gestohlen, nichts berührt worden. Jemand war einfach in meiner Wohnung gewesen, nur weil er dort sein wollte. Ich erzählte meinem Freund von meinem Stalker und er nahm es nicht auf die leichte Schulter wie der vorige. Ich erstattete erneut Anzeige bei der Polizei. Wir überprüften, ob Kameras oder Aufnahmegeräte versteckt waren. Mein Freund installierte Sicherheitskameras in der ganzen Wohnung und jetzt stehen wir wieder unter höchster Alarmbereitschaft. Es war Sommerferien und im Gegensatz zu anderen Jahren machte meine Familie keine Reisen. Ich war gerade 8 Jahre alt und meine jüngere Schwester 3. Wir spielten mit den anderen Kindern, die im selben Gebäude wohnten wie wir, nur auf anderen Etagen. Das Gebäude war nicht wirklich ein Apartmentkomplex, sondern eher ein mehrstöckiges Haus. Die Haupteingangstür befand sich etwas weiter vorne und war der einzige Ein- und Ausgang des Hauses. Da wir also unten spielten, konnte man jeden, der ein- oder ausging, sehen. Und wir grüßten immer, da alle Mieter uns kannten und wir sie, ebenso wie deren Besuch. Es war selten, jemanden Neues bei einem Mieter zu sehen, aber nicht unmöglich. Neben der großen Eingangstür gab es ein kleines altmodisches Fenster mit Gittern, das jedoch eine kleine Öffnung unten hatte. Wir spielten alle, aber ich wurde müde und setzte mich auf einen Stuhl auf der Veranda. Oder so ähnlich, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Von dort aus lag das Fenster zu meiner Rechten und ich konnte es klar sehen, ebenso wie die Tür. Ich schaute nach draußen, als ich einen Mann bemerkte, der die Tür beobachtete. Grundsätzlich konnte ich von meinem Platz aus meine Schwester und meine Freunde durch die Tür sehen. Es beunruhigte mich, dass er seinen Blick nicht abwandte. Er starrte sie einfach mit leerem Gesichtsausdruck an. Ich drehte mich von meinem Platz aus, um meinem Freund ein Zeichen zu geben, dass er sich auf die andere Seite bewegen sollte, außer Sichtweite. Aber er verstand es nicht. Frustriert drehte ich mich wieder um und wollte gerade aufstehen, als sich unsere Blicke trafen. Jetzt sah er direkt mich an. Mein Körper erstarrte und ich spürte, wie die Angst meinen ganzen Körper hinaufstieg. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, warum ich zurücksah und plötzlich begann er zu lächeln. Als ich sage, er lächelte, meine ich ein breites von Ohr zu Ohr reichendes Lächeln. Das ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich sammelte etwas Mut, stand auf und rannte zu meinen Freunden. Ich sagte ihnen nichts, bat sie nur nach oben zu gehen und zum Glück fragten sie nicht nach. Meinen Eltern erzählte ich nichts, weil ich dachte, sie würden mir verbieten, wieder nach draußen zu gehen. Am nächsten Tag spielten wir wieder und ich schaute aus dem Fenster, nur um sicher zu gehen, dass er nicht da war. Zum Glück sah ich ihn nicht. Oder das dachte ich zumindest. Etwa 15 Minuten später sah ich ihn wieder. Er war wieder am selben Ort und beobachtete uns. Ich versuchte ruhig zu bleiben, da meine Freunde nichts wussten, aber ich konnte es nicht lange durchhalten. Also gingen wir wieder nach Hause. Soweit ich mich erinnere, geschah dies 3 oder 4 Tage lang, bis meine Freunde sich beschwerten, dass ich sie nie in Ruhe spielen ließ und wir immer früher als geplant zurückgehen mussten. Am 5. oder 4. Tag, ich erinnere mich nicht genau, beschloss ich, ihm keine Beachtung zu schenken und mich nur aufs Spielen zu konzentrieren. An diesem Nachmittag spielten wir Cricket und ich war am Schlag. Ich schlug den Ball kräftig und er flog über die Tür hinaus, etwas ziemlich Gewöhnliches. Mein Herz begann stark zu klopfen, als ich sah, wie sein Lächeln breiter und beunruhigender wurde. Er ging zur Straße, hob den Ball auf und streckte die Hand aus, um mir zu signalisieren, dass ich ihn holen sollte. Ich hatte Todesangst, aber ich musste gehen. Auch tat ich es. Als ich mich näherte, um den Ball aus seiner Hand zu nehmen, beugte er sich vor, kam meinem Ohr näher und seine Worte hallen noch immer in meinem Kopf. Ich bin ein guter Mann. Schau durch das Fenster, wenn du hereinkommst. Ich werde dir etwas geben. Das ist eine ungefähre Übersetzung ins Englische. In seiner Sprache klang es noch viel schlimmer. Mir lief ein Schauer über den ganzen Körper und ich rannte so schnell ich konnte. Nach dem Spiel sah ich ihn, wie er einen Zettel durch die kleine Öffnung des Fensters schob. Dann sah er mich an, lächelte und winkte. Ich nahm den Zettel und öffnete ihn. Darauf stand seine Telefonnummer und er bat mich, ihn genau um 2 Uhr nachmittags anzurufen, weil er wusste, dass meine Eltern zu dieser Zeit schliefen. Außerdem schrieb er, dass, wenn ich es nicht täte, das Leben meiner Freunde in Gefahr sei. Mit 8 Jahren wusste ich nichts über echte Gefahr, also rief ich ihn vom Telefon meiner Mutter aus an. Er antwortete, aber ich hatte nicht den Mut, etwas zu sagen. Ich blieb still. Er sagte, »Du bist ein gutes Mädchen, genau wie ich. Du solltest zu mir kommen. Geh nach draußen. Ich warte darauf, dich abzuholen.« Da ich in der oberen Etage wohnte, ging ich auf den Balkon und tatsächlich stand er dort neben der Tür, sah mich direkt an, winkte und lächelte. Ich konnte es nicht mehr ertragen, begann zu weinen und legte auf. Ich rannte in mein Zimmer und weinte untröstlich. Zum Glück wachte meine Mutter nicht auf und ich konnte mich ausweinen. In den folgenden Wochen verließ ich das Haus nicht, obwohl alle fragten, warum. Ich erzählte es niemandem. Der Mann kam auch nicht mehr. Ich erinnere mich nicht genau wann, aber er verschwand und ich fühlte mich erleichtert. Mit der Zeit begann die Erfahrung zu verblassen und ich wuchs heran. 10 Jahre später war ich 18, als meine Mutter mich bat, ein paar Snacks zu kaufen. Ich ging mit meiner Schwester. Der Laden war am Ende der Straße, nur ein paar Häuser entfernt. Ich stand in der Schlange, als ich mich unwohl fühlte wegen des Mannes hinter mir, der mich ständig anstieß. Verärgert drehte ich mich um ihn anzusehen, und stellte fest, dass es derselbe Mann war. Mein Gesicht wurde blass und mein Herz klopfte heftig in meiner Kehle. Ich versuchte nicht in Panik zu geraten und wiederholte mir, dass er mir in der Öffentlichkeit nichts tun könne, da viele Menschen da waren und mir das ein Gefühl von Sicherheit gab. Als ich an der Reihe war, zog ich hastig das Portemonnaie heraus, um zu bezahlen. Aber er ging mir zuvor und bezahlte vor mir. Der Ladenbesitzer sah ihn verwundert an und dann mich, da ich Stammkundin war und ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Trotzdem bezahlte ich und der Besitzer bat ihn freundlich, sein Geld zurückzunehmen. Ich gab meiner Schwester die Tasche und bat sie, nach Hause zurückzukehren und Mama zu informieren, dass ein Mann uns folgte. Falls er mich angreifen sollte, wäre sie zumindest in Sicherheit und jemand wäre informiert. Unser Haus war vom Laden aus sichtbar, also wartete ich, bis sie drinnen war, bevor ich ging. Als ich begann zurückzugehen, folgte mir der Mann und sagte etwas wie, »Jetzt bist du eine schöne Frau. Wir sollten uns auf den neuesten Stand bringen.« Wieder eine ungefähre Übersetzung. Ich ging weiter, ohne anzuhalten, aber als wir uns vom Laden entfernten, begann er schneller zu gehen, sodass ich mein Tempo erhöhen musste. Ich spürte, wie sich meine Haut aufstellte. Ich begann zu rennen und sah, wie er versuchte, mein Tempo zu halten, als der Ladenbesitzer ihn laut rief und sagte, er habe Geld auf der Theke liegen lassen. Das gab mir genug Zeit, um ins Haus zu gehen und die Tür abzuschließen. Seit diesem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen und inzwischen sind 2 Jahre vergangen. Jetzt bin ich 20 Jahre alt und ich hoffe, ihn nie wiederzusehen. Hoffentlich werde ich ihn nie wieder treffen. Ich weiß nicht warum, aber diese Erfahrung hat Paranoia in mir ausgelöst. Und es erschreckt mich zu denken, dass ich ihn vielleicht wiedersehen könnte, wenn ich 28 werde. Ich möchte von meiner Nachbarin mit psychischer Instabilität erzählen, die ich Kay nennen werde, um ihre Privatsphäre zu schützen, weil ich sie nicht als verrückt bezeichnen oder Begriffe verwenden möchte, die zur Stigmatisierung schwerer psychischer Erkrankungen beitragen. Diese Geschichte wird nicht übertrieben, um sie gruseliger zu machen oder ähnliches. Es ist einfach das, was passiert ist. Wir waren gerade in unser neues Haus gezogen, das wir kürzlich in einer Stadt in Texas gebaut hatten. Alles begann, als meine Eltern anfingen, kleine Pillen im Hinterhof, in der Nähe des Zauns zu finden, nur ein paar hier und da. Wir suchten die Nummern bei Google und stellten fest, dass die meisten Antidepressiva waren, obwohl ich die genauen Namen nicht mehr erinnere, da das vor etwa einem Jahr war. Ich glaube aber, dass mindestens eine davon ein Antipsychotikum war. Wir waren ziemlich verwirrt, aber vor allem besorgt, dass unser Hund sie fressen könnte, bevor wir sie fanden. Das passierte einige Wochen lang weiter, und dann begannen wir, ungeöffnete Wasser- und Gatorade-Flaschen über unseren Zaun geworfen zu finden. Die Seite des Hauses, von der sie kamen, grenzte an ein unbebautes Grundstück, auf dem bald neue Nachbarn ihr Haus bauen würden. Es schien nicht, dass die Bauarbeiter Müll warfen, da die Flaschen voll und ungeöffnet waren. Zur besseren Orientierung: Kai wohnte ein paar Häuser weiter unten an der Ecke. Zwischen ihrem Haus und unserem lagen zwei leere Grundstücke, von denen das uns nächstgelegene im Bau war. Nach ein oder zwei weiteren Wochen begannen die Streitigkeiten, oder besser gesagt die Vorfälle. Kay kam wütend aus ihrem Haus und begann, die Arbeiter anzuschreien. Ich weiß nicht genau, worum es ging, aber offenbar waren es unsinnige Dinge. Manchmal schrie sie von ihrem Garten aus, manchmal ging sie auf das Grundstück und schrie ihnen nah entgegen. Mehrmals wurde sie allein schreiend gesehen, stehend auf dem Gelände oder zwischen den Baumaterialien gehend und mit sich selbst diskutierend. Zu diesem Zeitpunkt kannten die meisten Nachbarn unserer Straße sie bereits und hatten Angst vor ihr. Bis dahin hatte ich Kay noch nie gesehen. Ich studierte an einer Universität eine Stunde entfernt und kam nur am Wochenende nach Hause. Eines Wochenendes gingen meine Eltern aus und ließen mich tagsüber allein zu Hause. Ich glaube, sie gingen ins Fitnessstudio oder zum Supermarkt. Ich bin Einzelkind. Gerade als ich aus der Dusche kam und die Treppe hinunterging, hörte ich Schreie. Ich sah aus dem Fenster und sah eine mittelalte blonde Frau streiten. Ich konnte nicht erkennen, mit wem sie sprach, aber ich hörte eine männliche Stimme. Ich hatte Kay noch nicht kennengelernt, noch die neuen Nachbarn, aber meine Eltern kannten sie, also dachte ich, es sei das neue Paar, das nebenan baute. Es schien, als stritten sie über etwas mit der Bauarbeit zu tun. Nach ein paar Minuten ging die blonde Frau weg und ein Paar kam aus dem Neubauhaus und stieg in ihr Auto. Ich war sehr verwirrt, besonders als der Mann zu meiner Tür kam und klingelte. Ich bin sehr introvertiert, also beschloss ich nicht zu öffnen, was etwas dumm war, ich weiß. Meine Eltern waren sowieso nicht zu Hause, also dachte ich, es würde keinen Unterschied machen. Eine Minute später kehrte der Mann zu seinem Auto zurück und ich sah aus dem Fenster, dass er etwas schrieb. Er kam zurück und legte eine Notiz an meine Tür, bevor er mit seiner Frau wegfuhr. Als ich sicher war, dass sie gegangen waren, nahm ich die Notiz und las sie. Meine Nachbarn berichteten, dass sie Kai, die blonde Frau, gesehen hatten, wie sie versuchte, in meinen Hinterhof zu gelangen. Sie hatten sie konfrontiert, und das war der Grund für den Streit. Ich schickte sofort ein Foto der Notiz an meine Mutter und rief sie an. Sie schien nicht allzu besorgt zu sein, aber ich wusste, dass wir die Hintertür tagsüber immer unverschlossen ließen. Wenn Kay die Tore des Zauns geöffnet hatte, hätte sie leicht ins Haus gelangen können, während ich allein war. Danach kaufte mein Stiefvater neue Schlösser für die kleinen Vordertore des Zauns. Die Dinge gingen eine Weile so weiter, mit Kay, die versuchte, in unseren Garten zu gelangen, Pillen und Wasserflaschen über den Zaun warf. Ein paar Mal sahen wir sie sogar in den Blumenbeeten wühlen. Es gab einen Vorfall, der meine Eltern wirklich beunruhigte. Hinter unserem Haus gibt es eine kleine Gasse, die die Einfahrten der Garagen verbindet. Ein Nachbar, der auf der anderen Seite der Gasse wohnt, kontaktierte meine Eltern, um ihnen mitzuteilen, dass er Kai gegen 3 Uhr morgens in der Nähe unseres Hinterzauns gesehen hatte. Wir wissen nicht, warum dieser Nachbar zu dieser Stunde wach war, aber er sagte, Kay habe einfach mitten in der Gasse gestanden und starr auf unseren Zaun geschaut. Zu wissen, dass jemand mitten in der Nacht um unser Haus schlich, begann uns sehr zu ängstigen. Der Bauunternehmer unseres Hauses, den ich Jay nennen werde, konnte jemanden kontaktieren, der die Familie von Kay gut kannte. Alle wollten Antworten über ihr Verhalten. Da Jay die meisten Häuser der Nachbarschaft gebaut hatte und viele Kontakte hatte, fragten die Leute ihn. Ich glaube, er war ein Freund des Immobilienmaklers, der Kay das Haus verkauft hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall konnte Jay uns viele Informationen über sie geben. Offenbar war ihre Familie sehr reich und besaß ein großes Unternehmen, eines der größten in den USA. Ich werde den Namen nicht nennen, wieder aus Gründen der Privatsphäre. Ihre Familie hatte sie im Grunde in dieses Haus gesetzt, weit weg von ihnen, weil sie sich nicht mit ihrer psychischen Erkrankung auseinandersetzen wollten. Aber das Wichtigste war, dass 2 Jahre zuvor ihr einziger Sohn an einer Überdosis gestorben war und seitdem ging es ihr nicht gut. Der Grund, warum sie versuchte, in unseren Garten zu gelangen und Dinge über den Zaun warf, war, dass sie glaubte, ihr Sohn sei hier. Wir wissen nicht, ob sie dachte, wir hätten ihn festgehalten oder ob sie glaubte, dass sein Geist hier lebte, aber es war der Grund. Sie war im Laufe ihres Lebens in mehreren psychiatrischen Krankenhäusern und hatte nun aufgehört, ihre Medikamente zu nehmen, was erklärte, warum sie die Pillen in unseren Garten warf. Die Situation eskalierte im Januar 2020, als sie während eines Streits mit den Bauarbeitern eine Luftpistole zog. Sie war ohnehin schon sehr aggressiv und das verschlimmerte alles hundertfach. Ich weiß nicht, ob sie nur drohte oder tatsächlich schoss, aber die Polizei wurde sofort gerufen. Es dauerte eine Weile, sie zu beruhigen, und mehrere Beamte kamen mit großen Waffen. Ich bin dankbar, dass meine Eltern die Polizeiberichte verfolgt haben, weil die Beamten bereits über Kais Vorgeschichte und ihre psychische Erkrankung informiert waren. Ich bin dankbar und auch ein wenig überrascht, dass sie die Situation so gut gehandhabt haben, da nicht alle Polizeidienststellen ihre Beamten angemessen im Umgang mit psychotischen Personen schulen. Ich habe noch Aufnahmen von den Ringkameras, auf denen man die Beamten mit großen Gewehren im Vorgarten herumgehen sieht, während sie die Situation überprüften. Ich könnte sie als Beweis veröffentlichen, bin mir aber nicht sicher, ob es nötig ist. Nach diesem Vorfall wurde Kay für längere Zeit nicht gesehen. Wir hörten, dass sie mehrere Monate in einem psychiatrischen Krankenhaus gewesen war und danach in unsere Nachbarschaft zurückkehrte. Jetzt geht es ihr viel besser. Sie zeigt keines der seltsamen Verhaltensweisen von früher. Fast jeden Tag sehen meine Eltern und ich sie, wie sie mit ihrem Hund vor unserem Haus spazieren geht. Offensichtlich hat sie eine Routine und das freut mich für sie. Vor ein paar Jahren flog ich nach Hause, um meine Familie zu besuchen. Ich wollte etwa eine Woche dort bleiben, dann würden wir für eine weitere Woche an die Küste fahren und danach noch eine Woche zu Hause verbringen. Ich brauchte diese Auszeit wirklich. Ich hatte gerade eine wechselhafte Beziehung beendet. Ernsthaft, an einem Tag lief alles gut, am nächsten Tag nicht. Ich hielt 7 Monate durch, weil man ja für das kämpfen soll, was einem wichtig ist, oder? Jedenfalls entschied ich schließlich, dass es vorbei war. Keine weiteren Chancen, kein Versuch, die Dinge zu reparieren, einfach vorbei. Mit diesem Kapitel abgeschlossen, war ich mehr als glücklich, an einem anderen Ort zu sein, umgeben von meiner Familie und damit zu beginnen, mich selbst wieder aufzubauen. Als ich ankam, verbrachte ich ein paar Tage damit, viel zu schlafen. Meine Mutter ist Krankenschwester und begann sich Sorgen zu machen, weil sie dachte, dass vielleicht körperlich etwas nicht in Ordnung sei, aber ich brauchte einfach ein paar Tage an einem sicheren Ort, an dem mein Geist anfangen konnte, das neue Leben zu verarbeiten, das ich zu Hause führen würde. Bevor wir an die Küste fuhren, traf ich einen Freund aus der Grundschule, mit dem ich über die Jahre in Kontakt geblieben war. Ich dachte, es wären nur er und ich, aber es störte mich nicht, dass noch jemand anderes dabei war. Wir verbrachten eine Weile zusammen. Dann musste ich gehen, weil ich entweder einen ländlichen Weg nach Hause nehmen oder einen Umweg, der 20 Minuten länger dauern würde. Da es ein Weg durch das Land war, musste ich auf die Rehe achten. Ich verabschiedete mich und sagte zu dem anderen Jungen, dass er mich besuchen solle, falls er jemals in meiner Gegend sei, dann könnten wir etwas trinken und Zeit miteinander verbringen. Ich sagte ihm, er solle meine Nummer von meinem Freund nehmen und ging. Auf halbem Weg begann ich ein seltsames Unwohlsein im Magen zu spüren, also reduzierte ich die Geschwindigkeit. Und tatsächlich, ein Reh stand mitten auf der Straße. Dank der reduzierten Geschwindigkeit konnte ich ein anderes Auto in der Ferne sehen. Dieses ungute Gefühl wollte einfach nicht verschwinden, also beschloss ich, auf die Hauptstraße auszuweichen, da es dort mehr Möglichkeiten zum Anhalten gab. Ich wollte nicht auf dem Grundstück eines Bauern anhalten. Ich hatte zu viele Filme gesehen, um diesen Fehler zu machen. Ich erreichte die Hauptstraße, fuhr an eine Tankstelle und blieb ein paar Minuten, um nicht schwindelig zu werden. Ich betrat den Laden, kaufte Wasser und ein Ginger Ale und ging zurück zu meinem Auto, aber ich fühlte mich immer noch seltsam. Ich fuhr weiter nach Hause, wollte aber nicht direkt hin. Also fuhr ich über verschiedene Straßen, bis das Gefühl verschwand. Dann kam ich an, las eine Weile und ging schlafen. Am nächsten Tag war alles in Ordnung und wir fuhren an die Küste. 2 Wochen später war die Reise vorbei. Ich fühlte mich noch etwas verletzlich wegen der Trennung, aber ansonsten nichts. Ich beschloss, die Umgebung von negativen Energien zu reinigen und das emotionale Gepäck, das die Beziehung hinterlassen hatte, zu bearbeiten. Ich wusste, dass es ein langer Prozess sein würde. Am nächsten Tag kümmerte ich mich wieder um meine Dinge, versuchte mich mit einfachen Aufgaben abzulenken, um nicht zu viel nachzudenken, da mein Geist noch auf Hochtouren arbeitete. Etwas später klingelte mein Telefon. Ich bekomme normalerweise nicht viele Anrufe, also nahm ich an, dass es sich um einen familiären Notfall handeln könnte und ging sofort ran. Die Vorwahl war dieselbe wie die meines Cousins, also antwortete ich ohne nachzudenken. Am anderen Ende der Leitung war der Bekannte, den ich bei meinem Freund zu Hause gesehen hatte. Es kam mir etwas seltsam vor, dass er anrief, aber ich dachte nicht, dass es etwas Ungewöhnliches sei. Ich fragte, was los sei, und er sagte, er sei am Flughafen. Es kam mir immer noch seltsam vor, aber ich sagte, »Ah, schön. Wohin gehst du?« Er antwortete, dass er bereits gelandet sei. Ich war abgelenkt und wollte das Gespräch nur schnell beenden, um mich wieder mental abzuschalten. Also wünschte ich ihm eine gute Reise, wo auch immer er sei. Dann sagte er, dass er abgeholt werden müsse. »Was? Hatte er gerade gesagt, dass er abgeholt werden müsse?« »Ja«, antwortete er. »Ich bin gekommen, um dich zu besuchen.« Pause. Ich wusste genau, dass ich ihm kein größeres Interesse gezeigt hatte als normale Höflichkeit. Selbst das »Such mich, wenn du jemals in der Gegend bist« war einer dieser höflichen Sätze, die man sagt, weil man nicht erwartet, die Person wiederzusehen. »Warum bist du gekommen, um mich zu besuchen?« fragte ich. Er sagte, er fühle eine tiefe Verbindung und wolle bei mir sein. In diesem Moment begann ich, Wut und Angst zu verspüren. Ich sagte ihm, dass ich keine Verbindung fühlte und nicht glauben konnte, dass er quer durchs Land gereist war, um jemanden zu sehen, mit dem er nur ein paar Stunden verbracht hatte. Er sagte, dass ich ihn eingeladen hätte, als ich sagte, er solle mich besuchen. Ich antwortete, nein, das ist nur eine höfliche Art, mit einem Fremden zu sprechen, der kaum Eindruck auf mich gemacht hat. Dann sagte er, er müsse einen Weg finden, nach Hause zu kommen, da ich ihn getäuscht hätte. Getäuscht? Hatte das »Such mich, wenn du jemals in der Gegend bist« ihn denken lassen, das würde etwas anderes bedeuten? Er sagte, er brauche einen Ort zum Übernachten, bis er Geld für das Rückflugticket hätte. Ich sagte ihm, es gäbe viele Hotels, in denen er bleiben könne, während er seine Situation klärt, aber er antwortete, dass er kein Geld habe, weil er ein One-Way-Ticket gekauft habe. An diesem Punkt war ich fassungslos, wütend und erschrocken, dass jemand so etwas tun würde. Schließlich stimmte ich zu, dass er eine Nacht bleiben könne, während er seine Sachen organisierte. Aber ich machte klar, dass er spätestens am nächsten Morgen gehen müsse. Ich brachte ihn in mein Haus, legte eine Decke und ein paar Kissen auf das Sofa und als ich in mein Zimmer ging, fragte er, ob er bei mir schlafen könne. Ich sagte, nein, auf keinen Fall. Ich wies ihn darauf hin, dass ich Waffen im Haus habe und er es sich nicht einmal einfallen lassen solle. Am nächsten Tag musste ich arbeiten. Also weckte ich ihn und sagte, er müsse aufstehen und sofort einen Weg finden, nach Hause zu kommen. Ich erklärte, dass ich seinen Fortschritt im Auge behalten würde, weil ich ihn am nächsten Tag zum Flughafen bringen würde, mit oder ohne Ticket. Während ich bei der Arbeit war, bombardierte er mich mit Nachrichten und Anrufen und bat mich, zum Mittagessen nach Hause zu kommen. Ich sagte nein, ich sei zu beschäftigt. Als ich schließlich zurückkam, musste ich lachen. Als ich eine Nachricht über meinen Hund las und dann bemerkte ich, dass er alles umgeräumt hatte. Und mit alles meine ich jedes Zimmer im Haus. Ich verlor die Fassung. Ich fragte ihn, warum er dachte, dass es normal sei, so etwas zu tun. Statt zu antworten, fragte er, mit wem ich gesprochen hätte. Ich sagte, das gehe ihn nichts an, aber ich hatte eine Nachricht von dem Jungen erhalten, der während meines Urlaubs auf meinen Hund aufgepasst hatte. Mir lief es kalt den Rücken runter, als er sagte, dass er nicht wollte, dass ich mit diesem Jungen rede. Ich hatte keine Angst mehr. Ich war wütend. Die Raumtemperatur schien um 10 Grad zu sinken, während ich ihm völlig ruhig sagte, er solle seine Sachen packen und ein Taxi zum Flughafen rufen, weil er ein verdammter Psychopath war. Kleine Anmerkung. Wenn ich merke, dass die Temperatur sinkt und ich sehr ruhig spreche, ist das ein Zeichen für völlige Wut. Wenn ich mich über etwas beschwere, ist es schnelle Wut. Aber wenn ich monoton werde und den Kopf neige, habe ich die arktische Stufe der Wut erreicht. Er, ohne die Veränderung in der Umgebung oder die unmittelbare Gefahr zu bemerken, sagte mir, dass er meinen Computer benutzt habe und die Nummer meines Ex gefunden habe, mit dem ich gesprochen hatte. Und beide waren sich einig, dass ich kein Herz hätte. An diesem Punkt war das Desaster unvermeidlich. Und erst dann schien er zu begreifen, wie wütend ich war. Ich sagte ihm, es sei unmöglich, dass er in meinen Computer eingedrungen sei, da er durch ein vollständiges Exemplar von Die Kunst des Krieges von Sun Tzu geschützt sei und dass er die Rechenleistung des Teilchenbeschleunigers bräuchte, um das zu schaffen, was offensichtlich nicht der Fall war. Ich gab ihm 3 Minuten, um seine Sachen zu packen und zu verschwinden, oder ich würde nicht für das verantwortlich sein, was geschieht. Er schrie weiterhin Beleidigungen, während er seine Sachen packte, und ging dann. Eine Zeit lang erhielt ich weiterhin Anrufe und Nachrichten von ihm. Ich blockierte eine und 6 weitere tauchten auf, aber mit der Zeit hörte es auf. Bis heute habe ich keine Ahnung und auch kein Interesse zu wissen, wo er ist oder ob er es geschafft hat, zurückzukehren.